freut mich total, dass du jetzt hier bist. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, du hast seit 20 Jahren keine Lego-Erfahrung mehr. Ich kann dir da vielleicht auch sonst ein bisschen die Angst nehmen. Ich habe noch gar keine Lego-Erfahrung.
Oh, wow.
Ich habe noch nie in meinem Leben Lego gebaut. Deswegen kann es nur toll werden, glaube ich.
Ich glaube, Lego ist aktuell so ein krisensicheres Unternehmen in Deutschland. Die machen so viel Kohle.
Warum jetzt? Weißt du, warum jetzt genau gerade?
Nee, eigentlich glaube ich so, schon immer, aber ich glaube, so
Ja.
große Firmen fallen gerade so ein bisschen ab und Lego ist stabil.
Das kann gut sein. Ja, es gibt jetzt auch immer mehr diese Anleitungen. Davon habe ich schon mehr gehört, dass man so, hier ist es ja so sehr einzelnes Lego, was man dann so selbst zusammenbauen kann. Und dann gibt es solche Packs, wie zum Beispiel von Blumen. Und dann gibt es so eine Bauanleitung, wie man so diese bestimmte Blume baut.
Okay.
Und das finde ich so auch ganz spannend. Das hilft mir auch so ein bisschen, weil dann hat man so eine Vorgabe, was
Okay.
man so bauen
Ja,
muss.
voll. Also, ja, da gibt es wahrscheinlich so zwei so unterschiedliche Typen.
Ja.
Manche, die so mehr die Struktur suchen von Anfang an und manche, die dann, I don't know. Das ist ja schon auch irgendwie so ein, ja.
Wo würdest du dich da einordnen?
Das sehen wir jetzt dann gleich. Also es sieht so aus, als wäre ich eher so strukturlos, was ich jetzt hier anschaue, nachdem ich so drei Teile zusammengebackt habe.
Würdest du sagen, dass sich das auch bei deiner Kurationsarbeit widerspiegelt, wenn du so Veranstaltungen organisierst?
Nee, ich glaube, also ich glaube, so Kulturarbeit und kuratorische Arbeit hat von außen, glaube ich, immer so eine Romantisierung, aber es ist einfach sehr, sehr viel Kommunikations- und Organisationsarbeit, der voll. Und da, glaube ich, bin ich schon sehr sorgfältig, beziehungsweise ich glaube, ich arbeite einfach so, dass ich so versuche, so Worst-Case-Szenarien auszuschließen, weil, genau, ich glaube, so manchmal in so Ausstellungs- und Prozessen oder auch hier wahrscheinlich beim Festival, es passieren halt einfach so 80% können wir alle planen und 20% sind so, ja, die laufen und oft auch irgendwie ein bisschen anders und dann ist es irgendwie auch okay. Und ich glaube, dafür offen zu sein und gleichzeitig aber so zu wissen oder sich so darauf zu verlassen, dass es im Endeffekt wir alle irgendwie so miteinander da sind und wir eine Lösung finden, ist, glaube ich, so ein bisschen so meine Herangehensweise. Und ja, und meistens geht es ja auch irgendwie.
Hast du so spontan gerade ein Beispiel, was so die Worst-Case-Sache war, die dir bisher bei einer eigenen Veranstaltung passiert ist?
Ja, also ich habe ja so lange zum Beispiel am Kunstverein München gearbeitet und das ist so ein Ort, wo vor allem junge KünstlerInnen so ihre ersten institutionellen Ausstellungen haben, große Ausstellungen. Und da habe ich auch natürlich viel mit Medien gearbeitet, die jetzt nicht so kontrollierbar sind, sage ich mal, wie Malerei vielleicht.
Ja.
Und es gab eine große raumgreifende Installation, die auch mit Sound gearbeitet hat von einer spanischen Künstlerin, Eva Fabregas. Und da hatten wir unglaublich viele Gymnastikbälle in so überdimensionale Strumpfhosen gepackt und dann mit so Auto, also so Submover gekauft, die eigentlich in Autos sind. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ist auch schon, ich glaube, heute machen die Leute das gar nicht mehr, aber es gibt so diese Submover hinten im Auto und wenn die Musik läuft, dann vibriert es so ein bisschen und gibt dieses so ein, vielleicht so ein 90er, Nullerjahr Autofahrgefühl.
Ja.
So. Und genau, also es war technisch so super experimentell und wir hatten natürlich auch TechnikerInnen, die sehr viel Verständnis hatten, aber der Kunstverein ist auch ein Gebäude, das hat so ein bisschen veraltete Elektrizität. Das heißt, es ist uns einfach komplett, hat fast irgendwie die Leitung durchgebrannt und wir kamen irgendwie, und ich kletterte irgendwie diese 10 Meter hohen Decken hoch mit so einer sehr fragilen Leiter und sah dann irgendwie diese, am Samstag, glaube ich, war das auch noch, diese zerschmolzenen Kabeln und dann mussten wir leider noch mal sehr viel Geld in die Hand nehmen, um das dann irgendwie so neu zu organisieren, diese Technik. Ja. Also das sind so Sachen, das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was ich jetzt so erzählen kann, was so passiert ist. Und das war dann auch irgendwie okay. Aber es ist natürlich dann immer schade, wenn eine Woche dann irgendwie die Ausstellung zu sein muss. Und, ja. Und natürlich auch für so Kunst- und Kulturinstitutionen zusätzliche Kosten sind, ja, auch, wie ihr ja auch hier wisst, eigentlich sehr frustrierend dann auch.
Ja, total. Aber ich finde, in solchen Situationen ist ja immer auch die Möglichkeit, dass man dann gut daraus lernen kann. Also je mehr man ja auch so Veranstaltungen plant, desto besser werden sie auch immer, habe ich das Gefühl. Weil man einfach anhand des Ausprobierens besser lernen kann, was funktioniert und was funktioniert nicht.
Voll. Und ich glaube, diese, ich meine, kennst du das auch, dass du, je mehr du machst, so eine, ein bisschen mehr so eine Tiefenentspannung bekommst. Also es ist dann alles nicht mehr so mit schlaflosen Nächten verbunden, sondern dann irgendwie so, ja, irgendwie so ein bisschen distanzierte Herangehensweise. So, okay, das ist jetzt so. I've seen a lot, so ein bisschen.
Schlaflose Nächte aufgrund so von Nervosität oder von Zeitmanagement und dass noch die letzten Sachen geplant werden mussten?
Nee, bei Zeitmanagement bin ich eigentlich, glaube ich, gut. Ich glaube eher dann, wenn so eine Situation ist und es so irgendwie in so einer Zusammenarbeit dann irgendwie rauskommt, okay, eine Publikation ist jetzt einfach nicht fertig, weil die Farbe ausgegangen ist und die gibt es jetzt irgendwie... ja, die kann man jetzt nicht einfach nur kaufen, sondern die müssen wir bestellen. Also sowas ist dann vielleicht sowas, wo der Kopf dann rattert, um Lösungen zu finden, weil die Zeit dann eng wird. Aber ja, dieses Unvorhergesehene, was einfach, glaube ich, bei Kulturarbeit einfach Teil davon ist irgendwie. Also genau. Aber das habe ich nicht mehr so viel. Also wer das weiß, was noch kommt. Oh, das ist so oft. Gibt es hier Holz?
Oh, das ist ja... Okay. Wie bist du zu deiner Arbeit als Kuratorin gekommen?
Ich glaube, so vielleicht sehr klassisch. Ich habe Kunstgeschichte und Filmwissenschaften studiert. Und genau, also ich interessiere mich irgendwie sehr viel für Theorie. Irgendwie ist das so ein bisschen mein Ding. Und die stellt mich aber irgendwie nur zufrieden, wenn ich auch irgendwie eine praktische Umsetzung habe. Und ich bin so über meine damalige beste Schulfreundin so ein bisschen an so Museen und Ausstellungen so herangeführt worden, weil die kam aus so einer sehr Familie, die so sehr so künstlerisch war und auch dort gearbeitet haben. Und durch die bin ich so irgendwie in diese Räume gekommen. Und es war irgendwie so für mich so, okay, das ist irgendwie so sehr tolle Aura hier und sehr schöne Perspektiven und irgendwie habe ich mich dann so wohl gefühlt und dann mit meinem Studium irgendwie sehr schnell dann angefangen, auch über so ganz, wie wir alle, irgendwie so über Praktika irgendwie dann eben in diesen Räumen auch zu arbeiten und mit AkteurInnen zu sein, die irgendwie für mich so eine, irgendwie so eine tolle Ausstrahlung hatten. Und dann, ja, bin ich so nach und nach von Station zu Station gewandert.
Hast du so in deinem, ist dir das im Studium so sehr aufgefallen, dass du auch diese Praxis brauchst, weil es so sehr theoretisch aufgebaut war? Oder gab es da auch schon diese praktischen Elemente und dann warst du so, okay, hey, das ist eigentlich die Verknüpfung, die ich suche?
Nee, also ich glaube, in München war das tatsächlich so ein sehr einseitiger Studiengang, immer noch so sehr, was es immer noch ist, so westliche, schon verstaubte Kunstgeschichte. Und ich hatte so eine jüngere Professorin, die kam aus den Filmwissenschaften eben und hatte irgendwie so einen interdisziplinären Ansatz. Und da habe ich so gemerkt, es ist irgendwie so mehr drin auch. Also und parallel dazu natürlich, dass ich in diesen Ausstellungsräumen einfach viel Zeit verbracht habe. Aber so, wenn ich jetzt so mit Menschen spreche, die irgendwie so diese Studiengänge wie so Curatorial Studies oder irgendwie so über Umwege nochmal, wo dann auch irgendwie so mehr so Praxiserfahrung oder so praktische Anwendung in das Studium eingebaut wird. Also ich glaube so, mein jüngeres Ich ist dann immer noch so am Liebäugeln, weil ich glaube ich dieses, was ich natürlich auch so von Kunsthochschulen kenne oder eben, also Hildesheim hat ja auch irgendwie so diesen Ruf, dieses, dass es irgendwie so eine Form von auch so Gemeinschaft wird, wo Begegnung, Austausch einfach so part of it ist und stattfindet. Und die Erfahrung habe ich tatsächlich nicht gemacht in meinem Studium, sondern dann eher über meine Arbeit dann in Kunstvereinen und ja, Ausstellungsräumen voll. Ja, so ein bisschen, also genau, da habe ich einfach keine Erfahrung und bin eben immer noch so, ja, hätte ich gerne gehabt.
War das für dich am Anfang so schwierig dann, in diese Räume reinzukommen, weil du die davor noch nicht gelernt hattest? Oder war das Umfeld dann so sehr gut und es hat so sehr schnell diesen Austausch auch geben können?
Ja, also im Nachhinein finde ich, ich finde diese Räume sind immer noch sehr komplex im Sinne von Zugang finden und vor allem, glaube ich, ist es schon auch dieses kulturelle Kapital von Anfang an haben, ist irgendwie was, was einfach ein extremer Vorteil ist. Auch irgendwie dieser eigene Sprech und dieser souveräne Auftritt, den, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir den so nachträglich so perfekt, also so da richtig rankommen. Ich glaube, in manchen Dingen ist es dann schon auch viel Unsicherheit und der Kunstmarkt ist extrem mächtig, glaube ich. Also sage ich, ist so. Und ich weiß auch von vielen Menschen, die so mit mir studiert haben oder vielleicht auch in dem Bereich so arbeiten wollten und auch lange Zeit sehr, sehr gut waren und extrem tolle Arbeit gemacht haben, die auch einfach aufgeben mittlerweile. Und dann, ich glaube, mit so allen künstlerischen, kreativen, kulturschaffenden Berufen ist es, glaube ich, dann oft so, also die Verträge sind sehr kurz, die Stationen sind sehr kurz und ich glaube, es ist immer sowas, und vor allem bei Selbstständigen natürlich auch, wie geht's weiter, ist dann irgendwie so ständig im Kopf. Und ja, also es kommt auf jeden Fall in einer gewissen Unsicherheit und gleichzeitig gibt es natürlich auch Leute, die sehr schnell in diese Strukturen kommen und da aber auch bestehen und sehr entspannt in diesen Positionen sitzen, forever. Ich würde sagen, ich habe mittlerweile einen sehr guten Einblick und habe aber nach wie vor Unsicherheiten und ja, fühle mich auch nicht in allen dann Rollen und so, so richtig wohl, sondern ja.
Möchtest du,
macht das Sinn?
Ja, total. Möchtest du teilen, welche momentanen Rollen, in denen du dich unsicher fühlst? Oder vielleicht auch nur Teile von diesen Rollen, also so bestimmte Aufgabenbereiche. Es muss ja gar nicht so eine ganze Rolle sein.
Ich glaube, ich kann nur so ein bisschen so einschätzen, so mit meiner Erfahrung, in welchen Bereichen ich vielleicht so besser geworden bin und warum und welche Bereiche ich immer noch sehr liebe und die mich antreiben und welche Bereiche mich mir immer noch, obwohl ich so lange vermeintlich darin arbeite, irgendwie immer noch so krass viel abverlangen. Und ich glaube, dieser Teil von so Netzwerken ist was, was mir extrem schwer fällt zum Beispiel. Mhm. Aber das hat vielleicht auch was mit meiner Persönlichkeit zu tun. Also, und in diesen sozialen Räumen, abseits von, ich bin dann auch schon und rede direkt über Ausstellungen oder Kunstwerke oder Diskurse, bin ich nicht gut, da bin ich sehr schnell unsicher. Also dieser klassische Smalltalk, der, da würde ich, glaube ich, sehr oft lieber auf die Toilette verschwinden. Ja, das ist was, ja, was ich nicht so gut kann, aber natürlich auch, glaube ich, schon besser geworden bin.
Und das ist ja auch tendenziell so ein sehr großer Teil einfach von dem Kulturellen, dass eben diese Netzwerkarbeit so wichtig ist. Und du meintest ja auch gerade, dass viele von den Personen, die mit dir studiert haben, aufgegeben haben und aus diesem Kulturbereich raus sind. Was hält dich an deiner Arbeit im Kulturbereich?
Irgendwie habe ich so gemanagt, immer noch Geld damit zu verdienen. Also, das ist natürlich ein grundlegender Faktor. Und ja, ich glaube, es ist für mich einfach immer ein Ort gewesen, wo extrem tolle Perspektiven zusammenkommen und wo sich so, ja, jegliche Begrenztheit, die wir so erfahren in anderen Bereichen oder Alltag, die sind da irgendwie so möglich, die aufzubrechen oder woanders hinzugucken, obwohl wir vielleicht, also als Beispiel irgendwie in dieser, wir leben alle in so einer Stadt und dann gibt es diese Ausstellungshäuser und wir sind in unserem Alltag und dann gehen wir da hin oder schauen einen Film oder und dann ist irgendwie, ja, passiert was. Und genau, ich glaube, diese Neugier dafür ist so das, was mich antreibt und was auch irgendwie nie weniger geworden ist. Ja, vielleicht ist das einfach das.
Ja, das ist aber auch richtig schön, dass das immer noch besteht nach den vielen Jahren.
Ja, voll.
Und auf der Website von Prosa Nova wurde auch angegeben, dass du generell sehr gerne so kollaborative Projekte machst. Magst du darüber so ein bisschen erzählen, wie äußert sich das Kollaborative?
Ja, ich glaube, ich habe, was ich vorhin schon gesagt habe, so diese eine Professorin gehabt, die eben so angefangen hat, interdisziplinär zu arbeiten, was zu der Zeit irgendwie noch nicht so, ja, sich noch nicht so durchgesetzt hat an den Unis, vor allem in diesen sehr klassischen Studiengängen. Und das hat mich irgendwie immer interessiert und ich eigentlich so sehr früh schon angefangen habe, dann abseits von so Ausstellungen machen, so in a row, so irgendwie so zwischendurch irgendwie kleinere Formate zu machen, wo andere Perspektiven in den Raum kommen und drauf gucken. Und ich dann nicht so als die alleinige entscheidende Person sitze, die dann irgendwie guckt, so, okay, das ist jetzt irgendwie cool und das passt jetzt irgendwie dazu, sondern irgendwie so, hey, komm doch und schau dir das mal an und was sagst du dazu? Und ich glaube, je mehr Perspektive, also dieses Multiperspektivische ist einfach irgendwie was, was in öffentlichen Räumen einfach so eigentlich überhaupt nicht zur Debatte stehen sollte, aber immer noch so, glaube ich, noch ein bisschen braucht, bis es dann wirklich so ist. Und genau, also damit kommt, glaube ich, diese Verantwortung, in öffentlichen Räumen zu arbeiten, einfach zu schauen, okay, welche Perspektiven sind nicht da, welche Perspektiven können rein. Und genau deshalb bin ich eigentlich immer so im Austausch und versuche irgendwie auch dieses Prozesshafte abzubilden. Und das funktioniert super gut in Kooperation mit ganz vielen anderen Perspektiven und Menschen. Ja. Weil Diskurse und Kultur eben nichts Starres sind.
Ja.
Ja, voll. Und ja. Ich hoffe, das hat jetzt auch Sinn gemacht.
Total. Das ist auch total spannend.
Ich komme überhaupt nicht zum Bauen. Ich mache hier irgendwie mal sehr abstrakte. Ich merke gerade, vielleicht ist so Sprechen und Lego spielen nicht mein Ding, weil es so. Das Spielerische geht hier ein bisschen verloren, oder? Hast du das Gefühl, du spielst?
Aber ich habe ja auch noch nie so wirklich mit Lego gespielt, deswegen weiß ich, glaube ich, auch gar nicht, wie es sich anfühlen sollte, aber wenn ich es richtig machen würde.
Wie kommt es, dass du nie so mit Lego in Berührung kamst? Das finde ich schon interessant.
Ja?
Ja.
Ich glaube, ich war einfach so auf andere Sachen. Also ich habe viel Duplo gespielt, falls ihr das was sagt. Mhm. Und halt auch Playmobil. Und ich glaube, dann war einfach nicht mehr so der Raum, noch so eine ganz andere dritte Welt aufzumachen.
Okay, also du bist von Duplo direkt in die Playmobil-Welt. Für mich ist es so, in meiner Wahrnehmung ist es so irgendwie so altersabhängig. So, erst kommt Duplo, dann, dann Lego und dann Playmobil. Aber nee, es ist ja Quatsch, weil Lego ist ja eigentlich schon viel komplexer.
Ja.
Und es gibt auch super viele erwachsene Leute, die so Lego spielen.
Ja. Vielleicht zieht sich Lego einfach so durch. Nach Duplo zieht sich Lego tendenziell durch, aber weiß ich nicht. Ich bin auch das zweite Kind. Mhm. Deswegen, meine Schwester hat auch nie mit Lego gespielt. Vielleicht kommt es daher auch.
Weil du dann das Spielzeug übernommen hast, sozusagen.
Ja. Und sie hatte dann halt auch Playmobil und das fand ich so toll. Dann wollte ich natürlich eigenes Playmobil haben.
Ja, fair enough.
Ja. Und du schreibst ja auch vor allem so Ausstellungstexte oder so Texte in Magazinen. Wie bist du dahin gekommen, neben deiner Kurationsarbeit?
Ich glaube, es hat mich irgendwie immer interessiert, auch irgendwie mich so mit Kunstkritik zu befassen. Und ich finde, Schreiben ist auch irgendwie so ein tolles Medium, weil es sozusagen wenig Ressourcen braucht. Und mochte das eigentlich immer schon gerne und habe irgendwie, glaube ich, so nah mit meiner kuratorischen Arbeit dann irgendwie immer, also sowohl diese kuratorischen Texte als dann auch irgendwie für Magazine. Und ich glaube, das hat aber auch was mit dieser Kunstkritik zu tun und wie die irgendwie funktioniert. Mhm. Die hat sich ja dann schon auch verändert. Und es gibt ja auch so eine große Kritik an dieser Kunstkritik, die sagt, dass es vielleicht, ja, wo will Kritik hin, wenn KuratorInnen sozusagen gleichzeitig kritische Texte schreiben oder Ausstellungsreviews schreiben. Und ich habe irgendwie vor 2 Wochen bei darf ich andere Radiosendungen nennen?
Ja,
Schlüpferkultur. Gibt es so ein Format, das ich irgendwie ganz gerne höre, das nicht immer gut ist. Und da gab es eine Folge zu Kunstkritik und die hat mir irgendwie nochmal so, die hat es irgendwie so nochmal auf den Punkt gebracht, dass wir gerade auch in einer Zeit leben, wo natürlich durch soziale Medien auch mal diese Bewertung von Ausstellungen, Kultur nochmal anders läuft und vermeintlich so demokratisiert wurde, indem alle irgendwie was dazu sagen können. Ich glaube, so die Venedig Biennale ist gerade so ein ganz gutes Beispiel, wo wir so von allen Seiten irgendwie was mitbekommen, obwohl wir gar nicht vor Ort sind. Und gleichzeitig dann irgendwie so die Frage ist, diese wenigen Personen, diese kleine Personengruppe an so KritikerInnen, die dann irgendwie diesen Ausstellungsdiskurs irgendwie bewerten und dadurch irgendwie diesen Quality-Check machen, der fällt dann so ein bisschen weg. Ich meine, diese Leute gibt es immer noch, aber dieser Radiobeitrag kam irgendwie zu dem Schluss, dass es eigentlich vielleicht dann mit all dem, was es gerade gibt und wie wir irgendwie so Ausstellungen bewerten, eigentlich ganz schön ist, dass Kulturschaffende, also die so in dieser Arbeit drinstecken, mit der Expertise nochmal eine Review schreiben und eine Ausstellung bewerten, weil vielleicht braucht die Kunstkritik gerade das, also einen tiefgründigen Einblick in und auch irgendwie diesen Einblick schaffen mit diesem Blick, wie was produziert wurde. Macht das Sinn? Also wenn ich irgendwie, genau, und das war irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, da konnte ich irgendwie so ein bisschen mich identifizieren, dass mein Schreiben, glaube ich, schon auch so ist mit meiner Expertise, schreibe ich natürlich auch nur zu bestimmten künstlerischen Perspektiven oder Medien und dass ich da irgendwie so versuche, ein bisschen andere Perspektiven aus so Theorie vielleicht und so reinzubekommen und irgendwie zu schauen, wo guckt die Ausstellung noch hin und was steckt in der Ausstellung vielleicht auch kuratorisch drin. Voll.
Und diese Texte schreibst du dann im Nachgang, wenn die Ausstellung schon steht?
Genau, aber ich schreibe auch nicht über Ausstellungen, die ich mache, sondern natürlich so. Genau, nicht, dass es jetzt so. aber das ist, glaube ich, klar, genau.
Gibt dir das auch was für deine eigene Arbeit mit, wenn du so andere Ausstellungen so sehr intensiv dann auch so begleitest und darüber schreibst, dass du da auch schon so ein, zwei Punkte für dich mitgenommen hast, die du umsetzen wolltest?
Ja, auf jeden Fall unterbewusst. Da fällt mir jetzt das kann ich jetzt, glaube ich, nicht so konkret an irgendwas bestimmten festmachen, aber ich glaube, das ist alles so, wie ich dann in meiner Arbeit irgendwie so weiterkomme. Gleichzeitig ist es natürlich auch dieses Schreiben und sich mit einer Ausstellung dann länger im Kopf zu beschäftigen, natürlich auch also da habe ich ja keinen Austausch mit anderen Leuten, sondern das ist ja dann schon irgendwie auch sehr viel so meine Perspektive. Mhm. Und ich würde sagen, in so kuratorischen Projekten bin ich weniger nur meine eigene Perspektive in diesen Formaten. Ja.
Ja.
Also das unterscheidet sich so sehr.
Ich habe online auch gelesen, dass du dich auch gerne mit Erinnerungs- und Traumastudien beschäftigst.
Ja.
Ich fand das so ganz spannend und habe versucht, was darüber herauszufinden, habe aber nicht so viel gefunden, was ich auf dich so ummünzen konnte.
Okay.
Magst du mir da so einen Einblick geben, wie sich das so äußert in deiner Arbeit?
Ich habe schon in meinem Studium, also meinen Studienabschluss habe ich so zu Traumastudien und Erinnerungsstudien gemacht und seitdem ist es irgendwie so Teil von, also ein wichtiger Diskurs, den ich immer verfolge und der mich interessiert und da geht es aber vor allem so und ist natürlich dann auch so connected zu meiner Archivarbeit, irgendwie einfach die Frage, wie wir Geschichten schreiben und wie wir auch immer wieder auf bestimmte Geschichtsevents oder historische Events zurückgeworfen werden und natürlich dann irgendwie nochmal zu gucken, was ist mit marginalisierten Geschichten und ja, irgendwie durchzieht sich das so durch meine kuratorische Arbeit voll. Und ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun, dass ich mich natürlich viel auch mit Film beschäftige und Film irgendwie ja allein vom Medium, die das Potenzial hat, nochmal so Erinnerungen so vielleicht so körperlich erfahrbar zu machen. So ein ganz plattes Beispiel ist vielleicht so ein Flashback oder so. Also zeitliche Sprünge und Räume, weil Film einfach ein zeitliches Medium ist oder sich darüber definiert, liegt da, glaube ich, auch extrem viel Potenzial drin und das hat für mich dann auch, glaube ich, so Sinn gemacht, das alles zusammen, dass das irgendwie so ein großes Thema wurde und mich nach wie vor sehr interessiert.
Hast du so ein Lieblingsstück, was ist bei deiner Archivarbeit, was du da mal ersichten durftest oder gesehen hast?
Boah, so viele. Also ich glaube, es ist irgendwie so ständig so, dass in Archiven irgendwie so mir so Dinge über den Weg laufen. Manchmal suche ich so ganz konkret danach, manchmal begegnen die mir, die dann irgendwie einem wieder so eine Spur geben zu so anderen Dingen und oder anderen Geschichten dann innerhalb von diesen Archiven. Ich überlege gerade, mir fällt irgendwie gerade jetzt nicht so ein.
Total in Ordnung. Ist ja auch schwierig, sich dann so festzulegen auf eine Sache, wenn es so viele
Also ich glaube, das ist einfach so diese, also allein zu wissen, dass da irgendwie so viel ist und ständig irgendwie Neues zu entdecken, ist irgendwie das so voll Schönes, was ich so voll genieße, dass ich auch eben mit meiner Neugier so verbinden kann und immer irgendwie so Neues kommt. Ja.
Total. Ich würde abschließen, weil die Zeit uns leider schon wieder wegrennt. Habe ich gelesen, dass du in einem Text, was es heißt, Künstlerin zu sein, so ungefähr geschrieben hast, ist es nun an uns, nicht weiße und nicht cis-männliche künstlerische Position neu zu denken und auch über die immer noch fest verankerten patriarchalen und kolonialen Strukturen der Kunst hinauszublicken. Was glaubst du, ist dafür generell in der Kunst wichtig, um das erreichen zu können? Weil Kunst ja schon ein Medium ist, das großes Potenzial hat, auch Sachen erfahrbar zu machen.
Das ist eine große Frage. Und ich habe mich erst so vorgestern so oft. Also es gibt so ganz irgendwie so aktuell, finde ich, so ganz viel tolle Strömungen und Praktiken jetzt so in so kuratorischen, künstlerischen Bereichen, die total, also kritische Praktiken wie neuer Materialismus und auch so diese Idee von Queering, die eigentlich schon auch aus so Subkultur kommen und eben genau die, also eigentlich genau diese Fragen stellen, welche Machtdynamiken haben sozusagen den Kunstdiskurs oder die Institution so geprägt und so auch starr gemacht und wie können wir sozusagen daran rütteln und stören und glitschen und genau, das sind auf jeden Fall so zwei kritische Praktiken, die total spannend sind und die sehr viel Aufmerksamkeit kriegen und deshalb da sehe ich irgendwie schon so Potenzial, dass da gerade irgendwie so viel passiert und von allen Richtungen an, ja, an den Fundamenten so gerüttelt wird. Genau.
Das versuchst du dann auch so ein bisschen deine eigene Praxis auch mit reinzubauen?
Voll, ja. Das sind so Praktiken, die ich auf jeden Fall wichtig finde und relevant. Ja.
Voll toll. Ich habe mir überlegt, weil du ja auch Ausstellungstexte schreibst, ob du zum Abschluss einmal so ein oder zwei kurze prägnante Sätze zu deinem schönen gebauten improvisieren könntest im Stile eines Ausstellungstextes.
Ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme.
Du kannst auch sonst versuchen, ihm einen Titel zu geben, vielleicht.
Der Titel wäre so der einsame Schlitten, weil da nur eine Person drin sitzen darf. Aber auf jeden Fall habe ich mir so dieses Schlittengrundgerüst aus der Kiste genommen, um so ein bisschen aus dieser Figur, die ich davor hatte, die man wirklich überhaupt zu gar keinem Objekt mit gar keinem Objekt irgendwie in Zusammenhang bringen konnte, konnte ich da jetzt schnell so einen Schlitten machen. Aber ich glaube, ich kriege es gerade nicht hin, in einem Ausstellungstext-Sprech das zu machen.
Der Titel fängt es auch schon sehr gut ein, finde ich.